Der Star-FM-Podcast mit Amtsarzt Dr. Patrick Larscheid.
Schön, dass du wieder dabei bist. Mein Name ist Bianca. Wir kennen uns aus T-Bones Breakfast Club. Und ich freue mich, dass Dr. Patrick Larscheid, Amtsarzt des Berliner Bezirks Reinickendorf, mein Bezirk, uns wieder in seinem Büro empfängt zur aktuellen Lage. Guten Tag, Herr Dr. Larscheid.
Ja, hallo, guten Tag.
Das Thema Intensivbetten haben wir in der letzten Folge angesprochen. Und ich würde es heute gerne mit Ihnen mal vertiefen. Denn aktuell wird viel darüber diskutiert und viele fragen sich, schaffen wir das überhaupt? Zunächst mal ein Blick auf die Zahlen. Am Dienstag standen laut Intensivregister 132 freie Betten zur Verfügung. 11% aller betreibbaren Intensivbetten in Berlin. Dazu soll es eine Notfallreserve geben von 459 Betten, die man innerhalb von 7 Tagen aktivieren kann für Covid-19-Patienten. Damit steht die ITS-Belegungs-Corona-Warnampel auf Gelb. Aber ich denke immer daran, dass wir ja noch dieses Behandlungszentrum auf dem Messegelände haben mit 500 Betten und eine weitere Halle mit 300 geplant ist. Das klingt eigentlich ziemlich komfortabel, wenn man alles zusammenzählt. Warum also steht die Ampel auf Gelb?
Also was man wissen muss, erstmal zur Jaffe-Straße, dem Messegelände. Diese Betten sind ja gar nicht für Intensivpatienten vorgesehen. Sie sollen die Krankenhäuser entlasten von den Patienten, die auf den, wie wir sagen, peripheren Stationen liegen. Das heißt, die nicht so sehr krank sind, dass sie tatsächlich eine intensivmedizinische Behandlung bräuchten. Und dann ist es natürlich so, dass die Zahl der freien Betten sehr, sehr überschaubar ist. Ein Patient, der jetzt mit der Diagnose Covid-19 auf die Intensivstation kommt, verbleibt dort 2 bis 3 Wochen. Das heißt, sein Bett ist für 2 bis 3 Wochen blockiert. Schlecht nur, wenn morgen wieder Patienten kommen und aufgenommen werden müssen. Und schlecht auch, dass es einen gewissen Basissatz an Patienten gibt, die halt intensivmedizinisch betreut werden müssen. Denn Patienten suchen sich ja nicht aus, wann sie einen Herzinfarkt kriegen, wann sie eine Hirnblutung bekommen, wann sie möglicherweise einen schweren Unfall erleiden oder eine Komplikation im Rahmen einer anderen Behandlung erleiden. All das sind ja die Dinge, die schon normalerweise dazu führen, dass Leute auf einer Intensivstation intensiv behandelt werden müssen. Diese Patienten gehen nicht weg. Also ist unser Problem tatsächlich, dass die Belegung immer größer wird und alle wissen, wo die Grenze ist. Die Grenze sind zum einen die Betten, ganz klar, und zum anderen natürlich das entsprechende, vor allem Pflegepersonal. Das ärztliche Personal ist gar nicht so das Problem. Es macht aber sehr viel aus, ob Pflegekräfte 2 oder 3 Patienten betreuen auf einer Intensivstation. Da ist sehr schnell eine Grenze erreicht, wo es einfach nicht mehr geht. Und das ist tatsächlich das Nadelöhr und da brauchen wir nicht drum rum zu diskutieren.
Also das Personal ist vor allen Dingen auch mit das Problem, ne? Das ist ja auch das Szenario, vor dem sich jeder fürchtet, dass das Personal in Berlin und die Betten eben nicht ausreichen. Und am Ende muss ein Arzt entscheiden, wen behandle ich und wer muss warten. Stichwort Triageverfahren. Darauf haben Sie ja in der letzten Folge hingewiesen und jetzt aktuell auch der Virologe Professor Drosten. Widerspruch gibt es da jetzt von Professor Janssen, Präsident der Deutschen Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin. In der Bild-Zeitung warnt er vor einer Verunsicherung der Bevölkerung in einer kritischen Situation. Wir seien weit weg von einem solchen Zustand, hätten das sehr klar im Griff. Machen Sie also den Leuten Angst?
Naja, es ist natürlich hier die Frage nach der Risikokommunikation und möglicherweise haben Christian Drosten und Leute wie ich da etwas mehr, wie soll ich sagen, sachliche Entspanntheit. Wir können sehr genau benennen, wo wir Grenzen sehen oder welches Problem wir sehen. Und gleichzeitig hat der Kollege Janssen auch völlig recht, wenn er sagt, im Moment haben wir dieses Problem nicht. Ich halte es auch für richtig und vernünftig, den Leuten zu sagen, ihr seid hier in einem mit Krankenhausbetten maximal überversorgten Land. Kaum ein Land der Erde leistet sich so viele Krankenhausbetten wie wir. Übrigens, ohne dass wir deshalb gesünder sind als andere Völker. Aber das wäre Thema für 20 andere Podcasts. Man muss aber auch realistisch natürlich sagen, alles ist endlich und überall gibt es Grenzen. Und natürlich können wir anfangs, wenn die Krankenhäuser wirklich zulaufen, ein bisschen was rausholen. Ein bisschen was rausholen, indem wir sagen, na gut, dann wird halt Nachtschwester Ingeborg, die vor einem halben Jahr in Rente gegangen ist, sicher große Lust haben, wieder in Dienst zu gehen. Ich bezweifle das übrigens, dass die Lust so groß ist, weil sie ja zu Recht in Rente gegangen ist. Da können wir ein bisschen was rausholen. Wir können auch sicherlich ein bisschen was rausholen, indem wir sagen, okay, wir versuchen jetzt mal in begrenztem Umfang Intensivmedizin auch auf anderen Stationen zu machen. Das wird aber natürlich nicht richtig und dauerhaft funktionieren können. Das wissen ja auch alle. Wir können auch Patientenströme umlenken. Wir können auch dahin verlegen, wo noch ein bisschen Platz ist. Auch das hat irgendwann Grenzen, weil auch an diesen Orten dann mal Schluss sein wird. Insofern ist es vollkommen rational, darauf hinzuweisen, dass alles mal ein Ende hat. Und nichts weiter tun wir ja, indem wir sagen, Leute, wir machen hier unsere Arbeit in den Gesundheitsämtern an der Basis, weil wir der einzige Ort sind, an dem ja tatsächlich eine Prävention, eine Vorbeugung stattfinden kann. Denn wenn sie in euren Intensivbetten liegen, dann zählt ihr die Patienten nur. Aber ihr könnt nicht mehr steuern, ob sie zu euch kommen oder nicht. Sie kommen einfach, weil sie so krank sind. Und das ist das, worum sich alles dreht, was wir hier in Deutschland machen. Wir wollen unten in den Gesundheitsämtern verhindern, dass sich die Infektion so ausbreitet, dass die Intensivbetten volllaufen. Denn da zählen wir nur noch die Patienten. Wir werden aber nicht verhindern, dass ein Patient so krank wird, dass er tatsächlich diese Form der Betreuung dann braucht.
Wie steht es denn aktuell um die Patienten, die jetzt an der Hüfte erkrankt sind oder die neues Knie brauchen oder auch gegen Krebs behandelt werden? Wird das schon geschoben oder steht uns das bevor? Hat man da vielleicht auch aus dem ersten Lockdown was gelernt?
Tja, das ist etwas, wo sie wenig lernen können, weil es um Kapazitätsverteilung, wenn sie so wollen, letztlich auch um Triage in einer anderen Form geht. Es ist bereits so, dass einige Kliniken wieder dazu übergegangen sind, in den Covid-19-Modus umzuschalten. Das heißt, bestimmte, wir nennen es elektive Operationen oder Behandlungen, also geplante Behandlungen, werden verschoben. Natürlich nicht die Dinge, die lebensnotwendig sind, aber die Grenzen sind nicht immer so scharf. Und ja, wir hatten es auch im Frühjahr so, dass bestimmte Tumoroperationen einfach verschoben werden mussten. Darüber redet keiner so ganz gerne. Aber die große Frage ist ja, welche Patienten halte ich denn fern von der Klinik? Klar, eine neue Hüfte kann warten. Es stirbt niemand daran, dass seine Hüfte nicht operiert wird. Andererseits wissen wir als Ärzte nur zu gut, wie es diesen Patienten geht. Also im Regelfall werden sie ja nicht deshalb operiert, weil jemand Lust hat, eine neue Hüfte zu bekommen, sondern die können nicht mehr krauchen. So, also muss da eine neue Hüfte rein. Da gibt es nicht viel dran zu deuteln. Und die Konsequenz dann kann sein, okay, dann muss halt jemand 3-4 Monate mit sowas länger warten. Auch solche Geschichten wie, weiß ich nicht, Leistenbrüche, die jetzt nicht so sind, dass sie übermorgen so aussehen, als wenn sie einklemmen. Na klar können die warten, aber für die Patienten ist es trotzdem nicht schön. Irgendwo muss tatsächlich ein Cut gemacht werden. Also letztlich findet eine Triage dann in diesem Modus schon statt vorm Krankenhaus.
Zum Schluss, wir haben mit Zahlen angefangen, jetzt enden wir auch mit Zahlen. Aktueller Reproduktionswert ist laut Robert-Koch-Institut am Dienstagabend auf unter 1, also 0,94 gesunken. Trotzdem steht im Lagebericht des RKI, Zitat, aktuell ist eine zunehmende Beschleunigung der Übertragungen in der Bevölkerung in Deutschland zu beobachten. Wie passt das zusammen?
Ja, es passt dann zusammen, wenn man weiß, der R-Wert ist nicht das, was Klein Fritzchen von der Zeitung suggeriert kriegt, dass wenn R1 einer einen anderen ansteckt und das war's und mehr geht da nicht ein. Nee, die R-Wertberechnung ist sehr kompliziert und es ist auch kein Widerspruch in dieser Aussage. Sie führt aber echt zu weit ins Thema rein. Stabile R-Werte sind auch nichts, was wir großartig finden, denn selbst wenn wir pro Tag 100.000 Neuinfektionen in Deutschland hätten und morgen auch wieder 100.000 Neuinfektionen, kann es sein, dass wir einen stabilen R-Wert von 1 haben. Das ist dann eine Information, die auch nicht so richtig weiterhilft. Der R-Wert sollte auch nicht von Tag zu Tag beurteilt werden, sondern eher über längere Perioden. Dann hat er auch eine gewisse Stabilität und auch dann sind eher die Trends entscheidend. Wir sehen daraus bestimmte Entwicklungen, die interpretieren wir dann, aber ein Fixieren auf den Wert an sich ist eigentlich nichts, was in der Medizin einen Stellenwert hat. Das findet seine Verbreitung in mehr oder weniger reißerischen Veröffentlichungen dieses Wertes. Uns juckt es nicht, was darüber gedacht wird.
Alles klar. Vielen Dank, Dr. Patrick Larscheid, Amtsarzt von Reinickendorf. Wir hören uns wieder. Bis dahin, bleiben Sie gesund, bleibst du gesund. Wir hören uns.
Dankeschön.
Der Star FM Podcast mit Amtsarzt Dr. Patrick Larscheid.